Herzlich willkommen im Podcast Ganz Gesund, hier in der Community von My Body Mind. Ihr hört es an der Stimme, heute die Folge mit mir, Tina, aus dem My Body Mind Team. Und ich bin heute natürlich nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Und zwar positiv, stark, Alleskönnerin. So würde ich sie beschreiben, wenn ich nur drei Worte zu sprechen hätte. Sie arbeitet heute als Moderatorin für Creator, sie ist Speakerin und sie bildet selbst auch Top-Redner aus. Sie sagt über sich selbst, dass ihr beruflicher Werdegang umständlich war, aber gut. Und es scheint, dass dieser Frau einfach alles im Leben gelingt. Und genau deshalb möchte ich heute mit ihr über, jetzt kommt's, über das Scheitern sprechen. Aber nicht nur über das Scheitern möchte ich heute mit ihr reden, sondern vor allem auch über ihre Oma Uschi. Denn von der können wir so einiges lernen, wenn es ums Scheitern und vor allem auch um die Chancenverwertung geht. Ich sag nochmal herzlich willkommen, Jinxie Lichtenberg. Schön, dass du da bist.
Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arctis. Das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei.
Danke, liebe Tina. Mein Gott, was für ein Intro. Ich ja, bin ganz schon gespannt, was ich dabei steuern kann.
Wenn schon, denn schon. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir kennen uns schon von einem Event, das ich hier in Stuttgart organisiert habe. Und da ging es auch um das Thema Scheitern. Und dann dachte ich, wenn ich eine Frau dazu einladen möchte, dann unbedingt dich, weil dein Beitrag damals auf der Bühne einfach, ja, so, so wertvoll war und wir ja auch im Interview so viele gemeinsame Erfahrungen geteilt haben. Ich habe dir ja jetzt diese drei Worte zu Beginn aufgedrückt. Ich wiederhole sie nochmal. Positiv, stark, Alleskönnerin. Wie ging's dir denn damit? Hast du dich da drin gesehen oder wenn du jetzt nur drei Worte für dich selbst hättest, welche würdest denn du wählen?
Also bei positiv gehe ich auf jeden Fall mit. Stark, glaube ich, finden einen andere immer eher, als man sich selbst wahrnimmt. Und Alleskönnerin, das ist wirklich was, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall stimmt das. Auch das, ne? Also ich glaube, da bin ich viel zu bescheiden groß geworden, dass ich irgendwie denke, dass ich alles kann. Ich glaube, man kann sich viele Dinge im Leben aneignen, aber alles können kann keiner. Und das ist auch gut so. Positiv finde ich gut, ja, weil ich schon sagen würde, ich bin ein optimistischer und ein konstruktiv denkender Mensch. Also für mich gibt es nicht, wir wollen ja heute über Scheitern sprechen, oh, ich bin gescheitert, ja, jetzt kann ich hier den Laden dicht machen. Sondern ich glaube, wenn mich eins ausmacht, dann, dass ich immer den Ist-Zustand nehme und sage, ja, was können wir denn jetzt von hier aus machen? Ob ich gerade in der größten Tinte sitze oder ob es gerade gut läuft, irgendwie ist ja immer die Frage, wie geht's ab hier weiter? So, also konstruktiv würde ich mir noch anheften. Und nee, also Alleskönnerin und stark, ich glaube, da habe ich, da bin ich eher in der Imposter-Ecke, so dass ich sage, nee, ich bin, glaube ich, ich bin vielleicht schlagfertig. Das bin ich auch.
Sehr gut, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Und dieses, was du gerade beschreibst, konstruktiv denken, das finde ich ist eine sehr sportliche Einstellung. Und da denke ich, müssen wir einfach auch noch etwas erzählen, was vielleicht noch nicht alle wissen. Jetzt bist du ja sehr stark in den Medien aktiv oder hast einfach auch, ich finde, also Speakerin, Moderatorin, das sind ja alles journalistische Berufe auch. Aber du kommst aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend heraus, aus dem Sport. Und zwar vom Voltigieren. Du warst da auch Weltmeisterin. Und ja, also was du ja gerade beschreibst, beim Voltigieren ja wirklich bildhaft, kann ich mir vorstellen. Es geht ja immer wieder darum, hinfallen und wieder aufstehen. Also
Ja.
wie hat dich dieser Sport geprägt?
Ja, total hat er mich geprägt. Also Voltigieren, muss man sagen, ist eine Randsportart, ist keine olympische Disziplin und trotzdem darfst du jeden Tag mehrere Stunden trainieren, wenn du da in die Weltspitze kommen willst. Und das habe ich seit jüngster Kindheit gemacht. Außerdem ist es ein Mannschaftssport, wo du auch mit nicht nur Gleichaltrigen, sondern auch mit wesentlich älteren oder jüngeren Menschen trainierst. Ich habe damit angefangen, als ich 7 war. War relativ schnell in der ersten Mannschaft. Die brauchten jemanden, der oben in der Spitze rumturnt. Da habe ich mich nicht blöd angestellt. Und so war ich irgendwie mit 10, 11 Jahren das erste Mal Weltmeisterin in der Mannschaft. Natürlich waren auch Ältere mit im Team. Und ich bin aber dann natürlich reingewachsen, habe dann auch dieselben Erfolge nochmal erzielen können, als ich älter war und ich andere hoch in die Luft geschmissen habe in dem Sport. Und dasselbe auch nochmal als Trainerin. Also dieser Sport hat mir unfassbar viel beigebracht übers Scheitern, übers Runterfallen, übers sich wirklich wehtun. Auch das gibt's ganz viel. Und trotzdem wieder hochgehen. Also alle haben schon mal den Satz gehört, wenn du irgendwie vom Pferd fällst, steig am besten direkt wieder rauf. Und genauso ist es, ja klar. Also das hat mich unfassbar viel gelehrt, aber nicht nur übers Hinfallen und Aufstehen, sondern auch, was es bedeutet, in einem Team bedingungslos füreinander da zu sein, was es bedeutet, gemeinsam Erfolge zu feiern, aber auch Niederlagen durchzustehen. Und ich glaube, das hat mir einfach unfassbar viel fürs Leben mitgegeben und auch in der Mentalität natürlich zu sagen, ja, aufgeben gibt's halt nicht so schnell bei mir.
Ja, ich hatte genau diese Bilder, dass es bei dir ja auch wirklich, Leben ist ja immer Erfahrung und du hast es ja auch wirklich körperlich dann gespürt. Manchmal wünschte ich, ich bin ja hier bei My Body Mind im Coaching, dass manche Menschen wirklich auch so diese richtig körperliche Erfahrung hätten, um dann auch im Kopf umzudenken. Das hast du wahrscheinlich wirklich ganz extrem gehabt. Aber mir kam gerade noch, da ist ja noch die Besonderheit, sich auf das Tier einzustellen, oder? In Verbindung mit dem Tier zu kommen. Also auch so eine
Ja.
Feinfühligkeit wahrscheinlich. Das ist auch
Ja.
wichtig.
Pferde sind absolut sensibel. Das sind eigentlich Fluchttiere, Herdentiere. Und ehe die mal in so eine Arena mit ein paar tausend Menschen reinlaufen und dann turnt man da in 5 Meter Spitze drauf rum. Das erfordert nicht nur Vertrauen, sondern auch ja ein bisschen Mut und Risikobereitschaft, muss ich sagen. Und ja, das sind unfassbar sensible Tiere. Und am Ende des Tages ja lehrt dich das Vertrauen. Und das heißt nicht, dass das Vertrauen nicht mal enttäuscht wird. Also mir ist schon oft genug ein Pferd unter den Hintern weggerast und dann lag ich am Boden. Aber auch das Verständnis, ja gut, so Dinge passieren halt mal. Und ja, es ist schon eine krasse Sportart. Ich weiß nicht, ob ich die heute nochmal anfangen würde. Wenn ich an meine Tochter denke, denke ich immer so, bitte mach was anderes. Geh bitte Basketball spielen. Aber früher habe ich das durchgezogen. Ich bin damit aufgewachsen und dann denkt man, glaube ich, nicht so drüber nach.
Und auch im Basketballspielen kann man sich wehtun, aber
Ja. Aber versteh mich nicht falsch, das ist was anderes. Mein Sohn spielt zum Beispiel Fußball und ich weiß, du kannst da Bänderrisse, Knochenbrüche und alles. Aber beim Voltigieren, wenn es richtig doof läuft oder in jeder Reitsportdisziplin, da können richtig fiese Dinge passieren. Und die gab es auch alle bei Athleten, die ich betreut habe, wurde von Bewusstlosigkeit. Es gibt Menschen, die im Reitsport tatsächlich auch, ich will es jetzt gar nicht dramatisieren, aber zu Tode gekommen sind, querschnittsgelähmt. Also von daher, das ist für mich nochmal ein anderes Risiko und das Risiko, mit einem Tier zusammenzuarbeiten. Wir wissen das, Skiunfälle, Reitunfälle sind halt einfach häufiger. Und ja, also wie gesagt, ich sehe es heute aus der Perspektive schon ein bisschen gemischt, aber in den meisten Fällen geht es natürlich gut und geht es auch irgendwie glimpflich aus.
ja. Wir kommen gleich wieder zum Scheitern, aber du hast so ein wichtiges Schlagwort gebracht, da möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Vertrauen, das ist ja auch etwas, was so vielen Menschen so, so schwer fällt. Wie würdest du das denn beschreiben? Weil du hast es ja dann auch wieder körperlich gefühlt im Kontakt mit dem Tier.
Ja, nicht nur im Kontakt mit dem Tier, auch im Kontakt mit den Mannschaftskameraden. Also ich glaube, die größten Learnings sind, wir müssen einander vertrauen. Ja, also wenn ich den Sport machen will, wenn ich im Business was reißen will als Team, ich muss, oder wenn ich ein Chef bin in der Firma, ich muss anderen vertrauen. Niemand schafft hier irgendwas so wirklich ganz allein. So, das heißt, wir müssen uns verbinden und wir müssen Vertrauen ineinander haben. Und jeder, und das finde ich spannend, jeder gibt doch meist das, was er geben kann. So, und dann ist so ein bisschen die Sache, das heißt nicht, dass ein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Das gilt für Beziehungen, das gilt für den Beruf, das gilt auch für den Sport. Also es kann sein, dass ein Teammitglied einfach einen dicken Fehler macht, ob bewusst oder unbewusst oder aus mangelnder Motivation oder was auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr vertrauen kann, sondern wir werden immer im Leben mal irgendwo eine Enttäuschung erleben, wir werden im Leben was Gutes erleben, aber das heißt nicht, dass wir nicht vertrauen dürfen. Also das ist genau wie wenn du sagst, oh Gott, ich bin einmal verlassen worden, ich gehe nie wieder in eine Beziehung rein. Und genauso ist es im Sport, du wirst runterfliegen, du wirst dir wehtun, aber das heißt nicht, dass man nicht Menschen wieder Vertrauen schenken kann. Frage ja. ist, welchen, ne? Und schön auswählen und so. Aber ja, das ist etwas, was man super in dem Sport lernen kann.
Ja, da steckt ja auch das Wörtchen Trauen drin, ne? Also wenn man wirklich die einfach mal eine Vorsilbe wegnimmt und wahrscheinlich, wenn wir uns nicht trauen und eben immer uns zurückziehen, dann nehmen wir uns ja auch die Chancen. Ne?
Naja, also dann können wir uns auch unter die Erde legen und den Laden dicht machen. So.
Ja.
Das ist ja wirklich so, also wenn du aufhörst, dich Dinge zu trauen im Leben, wenn ich an Menschen auch denke mit Angststörungen, dann wird irgendwann der Radius immer kleiner. Hm. Und wenn der Radius immer kleiner wird und wir immer weniger Dinge wirklich wagen, dann wird unser Leben irgendwann trostlos. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich ständig in irgendwelche neuen und bekannten Situationen stürzen muss, aber ich glaube ganz fest daran, dass wenn das Leben überhaupt einen Sinn hat, das ist ja nochmal eine ganz grundsätzliche philosophische Frage, die wir vielleicht hier jetzt nicht erörtern, aber ich glaube schon, dass wir hier sind, um das Leben auszutesten und zu gucken, was geht denn, worauf habe ich Bock, woran habe ich Spaß. Und da liegt dann doch oft ganz viel Freude und ganz viel Erfahrung hinter dieser berühmten Grenze, hinter dieser berühmten oder außerhalb dieser berühmten Komfortzone, von der so viele reden. Ich glaube, wenn wir uns mal Dinge trauen und sagen, boah, was habe ich denn noch nicht gemacht oder worauf hätte ich denn mal Lust oder was auch immer, dann können wir ganz tolle Dinge erleben. Und ja. Das macht ein Leben rund.
Ja, ja, das kann ich nur unterschreiben. Leben als Kontaktsport, als Erfahrungsinsel. genau. Ich habe ja skizziert, dass du über dich selbst sagst, dass dein beruflicher Werdegang umständlich war. Meiner war das übrigens auch. Also ihr glaubt es kaum. Du weißt es schon vom Speaking-Event. Ich habe mal mit Betriebswirtschaft angefangen. Ich bin ja auch so eine Quasselstrippe im positiven Sinn. Ich liebe ja auch die Sprache über alles. Aber nein, ich habe mit europäischer Betriebswirtschaft angefangen.
Also, kann jedem mal passieren, Tina. Kann jedem mal passieren.
Das ist schön, dass du das so formulierst, ja. Und bei dir sagst du ja, wie gesagt, dein beruflicher Weg war ja auch nicht so, ich mache jetzt A, B, C und ich habe einen genauen Plan. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt nicht nur junge Menschen, ich erlebe ja auch so viele Menschen, die sich dann vielleicht auch gerade in unserer heutigen Zeit ja auch später immer wieder hinterfragen, auch vielleicht schon nach 15 Jahren Berufstätigkeit, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Und kann ich nochmal was wagen? Soll ich etwas wagen? Also du hast mit einem Studium an der Sporthochschule Köln unter anderem ja begonnen. Wahrscheinlich hast du davor auch noch viel gemacht. Da ging es schon in Richtung Medien und Kommunikation. Dann hast du in den Vertrieb reingeschnuppert, wahrscheinlich etwas mehr als reingeschnuppert. Ja. Und dann warst du bei einer Firma für Show-Inszenierungen. Naja, und dann kam der Schritt zu Gedankentanken, wo du dich, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß, in die Eventbranche getraut hast. Aber eigentlich warst du gar kein Profi und hast nicht gesagt, ja, das habe ich jetzt hier studiert und ich habe schon 10 Jahre drin gearbeitet, sondern in dieses berühmte kalte Wasser hast du dich werfen lassen. Welchen Tipp gibst du Menschen, die vielleicht auch gerade auf diesem beruflichen Weg sind und sich gerade fragen, ja, was mache ich denn jetzt und wie geht's denn jetzt weiter und vielleicht auch dann denken, oh, nur in mir geht es so, ich habe keine Ahnung von gar nichts.
Das ist so furchtbar, ne, dass wir immer denken, und nur uns geht es so und von außen den Wald gar nicht mehr betrachten können. Also mein erster und wichtigster Tipp, und das ist eigentlich auch der einzige, den ich geben kann, lasst uns bitte nie aufhören, nach dem zu suchen, was uns wirklich erfüllt. Ja, ich kenne viel zu viele Menschen, die stecken in einem Job, sind da unglücklich. Die haben was studiert, weil die Eltern das so wollten oder weil sie meinten, sie müssten irgendwas machen, um irgendjemandem zu gefallen. Und ich glaube, etwas, was wir im Leben rausfinden dürfen, ist, was ist denn wirklich meine Passion? Wo spiele ich mehr, als dass ich arbeite? Wo fühle ich mich, dass meine Stärken und das, was in mir ist, wirklich gelebt werden kann? Und das dem nachzujagen oder zumindest das nie aus den Augen zu verlieren, wenn mal eine Chance um die Ecke kommt oder eine Möglichkeit, das finde ich absolut essentiell. Und bei mir war es wirklich so, ich habe mich auch bestimmt mal verkannt und habe irgendwie gesagt, ja, also ich brauche jetzt einen Job. Und dann habe ich mal auch, ach, da waren noch mehr Stationen dabei, als die, die du jetzt genannt hast. Ich wusste immer, ich mag Sprache. Deswegen dann hat mal irgendjemand gesagt, ja, mach doch Dolmetscher. Also wenn ich überlege, ich würde an einem Text sitzen und einfach nur ja, irgendwie übersetzen. Das wäre jetzt auch nicht ich, ne? Also ein Dokumentenwälzerei. Oder werd Lehrer, weil du vermittelst ja gerne. Habe ich auch gemerkt, ich glaube, das ist es nicht. Meine Eltern waren Lehrer und irgendwie so ein bisschen habe ich mich schon immer, da wusste ich schon so, na, ich glaube, die Richtung will ich nicht, aber was ich wollte, wusste ich nie. Und das finde ich ganz spannend, weil so viele Berufe, die wir uns gar nicht ausmalen können, also die gibt es so gar nicht in der Berufsbeschreibung. Aber die können wir uns erschließen. Also ich meine, gerade heute ist der Markt doch so, dass es so viel Bedarf gibt, dass es so viele Nischen gibt, die noch nicht erschlossen sind, dass es so viele Ideen gibt. Was könnte ich denn mit dem, was ich an Stärken habe, vielleicht als selbstständiges Business draus machen oder neben meinem Job sogar einfach starten, damit ich nicht das aus den Augen verliere, wo ich eigentlich gut drin bin? Das finde ich das Allerwichtigste. Und so bin ich dann irgendwie zu dem einen und den anderen gekommen und das mit Gedankentanken, das war. Ja, ich war in der Eventbranche unterwegs, so ein bisschen, als wir diese Show-Inszenierung gemacht haben, aber da habe ich mehr die Events gesehen. Ich war aber nie Eventmanagerin oder sonst irgendwas. Und als bei Gedankentanken dann eine Freundin mich angesprochen hat, da war es ein mini kleines Startup mit 5 Personen. Ja, wir wollen wie so Redner-Events machen. Kannst du dir das vorstellen? Habe ich gesagt, ja, also ich bin jetzt keine gelernte Eventfachfrau. Das war denen aber sowas von Wumpe. Die haben gesagt, wir wollen hier gute Typen, Leute, die Bock haben, selbstverantwortlich arbeiten. Und wir Leistungssportler haben, glaube ich, alle irgendwie einen hohen Selbstanspruch eh, den habe ich mitgebracht und dann, ja, habe ich mir das Ding erschlossen. Und das ist vielleicht der zweite Tipp. Es gibt kaum was, ja, nehmen wir jetzt mal Raketenwissenschaft außen vor, aber es gibt so viele Dinge, die wir uns erschließen können, wenn wir Bock drauf haben. Das heißt, es geht gar nicht so drum, nur was du gelernt hast, sondern wenn du Talent und eine Leidenschaft hast und sagst, ja, ich bin da vielleicht noch nicht riesig vorerfahren, aber ich habe Bock da drauf, dann wirst du es auch lernen. So,
Ja.
also das unterschätzen die Leute auch. Das ist das zweite Ding.
Ja, du sagst da so viele wichtige Dinge und du hast es schon, also dieses Verantwortung, also vielleicht Eigenverantwortung. Und ich glaube auch gerade in unserer heutigen Zeit sind wir da mehr denn je gefordert. Also auch selbst wenn man sagt, ich mache es nicht in der Selbstständigkeit, das erlebe ich, weil ich darf auch in so vielen Firmen als Coach tätig sein, dass die Unternehmen, und ich denke, das ist jetzt nicht nur bei Greater Gedankentanken so, ja auch wollen, dass Mitarbeitende sich da auch überlegen, wie will ich mich einbringen? Also kaum jemand sagt ja noch, hier arbeitet das einfach nur ab, sondern es heißt ja immer, überleg dir, wie könnte man das Projekt gestalten? Schau mal, wie du, also das ist ja, glaube ich, so der Zeitgeist im positiven Sinn.
Das
Und
muss er ja auch sein, aber
ja.
das gelingt trotzdem nicht in allen Unternehmen. Also das mal
Ja.
dazu gesagt. Aber red erst mal weiter.
Ja. Und das Zweite, was du auch so toll beschreibst, diese Freude am Spielen, ne? Dass wir ein Stück weit uns diese Leichtigkeit bewahren, beziehungsweise sie uns wirklich nicht ausreden lassen. Auch wenn dann wieder so eine Stimme kommt von, aber mach was Vernünftiges, mach was Sicheres. Dieses, wie du es beschrieben hast, wo fühlt es sich für mich eigentlich nicht als Arbeiten an?
Ja, absolut. Aber ich glaube trotzdem, dass da in den Unternehmen trotzdem noch was passieren darf. Weil viele sagen auch, ah ja, du hast die Verantwortung und mach mal und denk dir was aus. Das ist erstmal, das ist ein guter Rahmen. Ja, also die Leute wirklich ausprobieren lassen, ist ein guter Rahmen. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, so ganz gelebt wird es dann doch nicht in letzter Konsequenz. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, probier mal, das heißt, du hast ganz viel Verantwortung. Und probier dich aus, aber Fehler sollten ja irgendwie doch nicht passieren. Also, es ist immer so ein kleiner Haken, so ein Aber dran. Oder wir erwarten, dass du dann auch Overtime gehst, du kriegst hier Verantwortung und hier mehr als nur 40-Stunden-Woche und wir sind eine Familie und go for it. Das heißt, die Leute kriegen total viel Verantwortung auch, Aber es muss dann auch der Rahmen da sein, dass das entsprechend honoriert wird. Verantwortung wird ganz oft noch nicht angemessen bezahlt. Also wenn Leute sagen, ich übernehme jetzt wirklich Verantwortung, dann sollte sich das auch finanziell auswirken, erstens. Und zweitens, trotzdem muss ein gewisser Rahmen da sein und auch ein gewisses Netz, dass man sagt, okay, du kriegst den Spielraum, dich auszuprobieren. Und wir wissen, dass das auch bedeuten kann, dass hier Fehler passieren. Und das ist auch eine Sache im Sport. Du kannst einem Fußballspieler zum Beispiel, sagst du, okay, ein Toni Kroos gerade in der Nationalmannschaft oder was auch immer, der weiß, okay, ich habe hier jetzt eine große Verantwortung. Aber wenn der Trainer ihm sagen würde, ja, aber du, wenn jetzt ein Fehler passiert, dann hast du ein dickes Problem. Das weiß der selber. Aber wir brauchen immer dieses Netz und den doppelten Boden von dem, der uns dann tatsächlich vorgestellt ist oder übergestellt ist, der dann auch sagt, okay, und wenn was ist, bin ich trotzdem da. Und wenn was ist, dann stehen wir das gemeinsam durch. Und das ist im Sport viel konsequenter durchgezogen, dass man bei einem verschossenen Elfmeter nicht sagt, boah, du musst jetzt den, lass ich nie wieder spielen, sondern dass man dabei bleibt und dass die Leute nicht direkt aussortiert werden.
Ja.
Ja.
Ja, absolut. Genau das macht ja dann auch einen guten Trainer aus oder einen Weltklasse-Trainer, dass er ja genau diesen Rahmen schaffen kann. Ich hatte noch das Bild von dem Regisseur im Kopf. Wie oft hört man von wirklich Oscar-prämierten Schauspielern, ich konnte mit dem Regisseur gut arbeiten, bei dem Regisseur konnte ich mich
Ja.
gut fallen lassen oder vor allem, da will ich heute auch noch mit dir zu sprechen kommen, mich verletzlich zeigen, ne? Also ein Schauspieler, der eine
Absolut.
Intimszene drehen muss oder der Wut, Scham, Trauer, dass die tiefsten Gefühle spielen muss. Der braucht diesen sicheren Rahmen, zum Beispiel über den Regisseur oder die Kollegen. Ich darf mich hier auch ausprobieren und ich darf mich hier erstens authentisch und verletzlich zeigen.
Ja, absolut. Weil jetzt stell dir doch mal vor, es steht jemand neben dir und du weißt, wir kennen das alle, das Gefühl. Du stehst da und jemand guckt dir zu und du weißt, der mag dich nicht oder der ist dir nicht wohlgesonnen oder der hat ein kritisches Auge auf dich. Und auf einmal fängst du, also in so einem ganz unnatürlichen Modus auch zu arbeiten, es schmälert die Leistung, wenn wir wissen, Augen sind auf uns gerichtet, die nicht wohlwollend sind. So. Und ein guter Chef, eine gute Führungskraft sollte immer das Gefühl geben, hey, ich bin dein größter Support. Ich bin da, um dich zu unterstützen, aufzufangen, dir gut zuzureden, dir Mut zu machen. Also da wünsche ich mir noch in der Firmenkultur viel mehr Motivatoren und auch kluge Trainer wissen das. Also die schlimmsten Fußballtrainer, die ich am Rand meines 8-jährigen Sohnes gesehen habe, das sind die, die 8-Jährige zusammenfallen, so ein Fehler darf nicht passieren und so. Und das macht niemanden besser. Also das ist immer noch so ein Phänomen, dass Leute denken, ja, Kritik lockt die Leute richtig aus der Reserve. Nein, das ist völliger Bullshit. Es gibt Menschen, die haben sich daran gewöhnt, dass sie viel kritisiert werden. Die funktionieren auch und werden auf eine Kritik reagieren und versuchen, es besser zu machen. Aber wir wissen das von den Kindern. Wir wissen das, wie wir aufwachsen. Wir Menschen, wir werden motiviert durch Zuspruch, durch Anerkennung, durch gesehen werden, durch Bestärkung. Und das gilt im Sport, das gilt für, ja, Mitarbeitende. Also das kann ich einfach nur sagen. Es ist immer ein wohlwollendes Umfeld ermöglicht richtig krasse Leistung. Und das ist der Schlüssel auch zu Erfolg.
Ja, absolut. Kommen wir zurück zu unserem, also das ist ja alles, das ist so, ich finde es so gut, dass wir jetzt gerade eben nicht nur auf diese negative Seite des Scheiterns jetzt gerade geschaut haben, sondern sozusagen auf den Rahmen, der das ermöglicht. Aber ich habe gerade mich ja auch erwischt, dass ich das Wort nochmal in den Mund genommen habe, Scheitern. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und da haben wir beide gesagt, wir mögen dieses Wort eigentlich gar nicht. Findest du es den richtigen Begriff, na, wenn ich so frage? Also wie würdest du es gerne, wenn wir so vielleicht auch so Sprache formen könnten? Lass uns doch mal heute entscheiden, das Wörtchen Scheitern wird aus dem Wörterbuch oder aus dem deutschen Duden gestrichen. Was nehmen wir ab
Ja,
sofort?
voll. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kommen wir da gleich hin. Ich weiß nicht, ob man es weglassen sollte, denn es kommt vielleicht vor. Aber Scheitern ist etwas sehr Endgültiges. Ich finde, das sollte man sich nochmal bewusst machen, dass das Wort Scheitern tatsächlich von den Holzscheiten kommt, die auf dem Wasser treiben, wenn ein Schiff zerbrochen ist. Ja, also Kolumbus will irgendwo hin, Schiff zerbrochen, alle tot, keine Ahnung was, dann sind wir gescheitert. Und für mich ist das Ganze zu endgültig. Ich finde, solange man immer noch sagt, hey, aber es geht ab hier irgendwie weiter, sind wir niemals gescheitert. Wenn ich wenn ich eine Goldmedaille wollte und bin mit keiner Medaille oder einer silbernen oder einer bronzenen nach Hause gekommen, dann fühlt sich das in dem Moment wie Scheitern an. Klar, weil das Ziel war Gold und ich wusste, ich hätte es schaffen können, wäre ich nur gut genug gewesen, hätte ich nur meine Leistung gebracht oder was auch immer. Aber bin ich dann gescheitert? Ich glaube nur, wenn ich sage, ich gehe nie wieder aufs Pferd, ich renne nie wieder in so einen Wettkampf, das ist die schlimmste Niederlage, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ich denke das noch in 10 Jahren und in 20 und ich blicke zurück und sage, das war alles ein Riesendrama. Und meist ist das Leben doch nicht so. Also meist geht es doch irgendwie weiter. So die größten Sportler dieser Welt, du wirst die alle fragen, so, ja klar, wie viele Fehlversuche hat Ronaldo, wenn er versucht, einen Ball im Eck zu versenken? Mehr, als dass er Treffer hat. Und wie oft hast Bayern München eine Partie verloren? Ja, viele. Und am Ende sind sie vielleicht doch deutscher Meister geworden. Aber niemand, kein Club der Welt, kein Sportler, kein Mensch geht durchs Leben und gewinnt immer nur. Es wäre auch todlangweilig, leider. Jetzt gibt es aber zwei Dinge. Entweder das Scheitern wird tabuisiert oder es wird romantisiert. Ist meine Erfahrung. Also wir tabuisieren Scheitern, das heißt, lass uns lieber nicht drüber reden. Soziale Medien, zeig, was du Tolles kannst, zeig dich, wenn du geschminkt bist, zeig, wenn alles super läuft, rede über deine Erfolge. Und ja, wenn mal was nicht klappt, das verschweigen wir lieber. Da wird Scheitern tabuisiert. Firmen, die immer nur zeigen, ah, wir sind so super drauf, tabuisieren das Scheitern. Und das ist ganz blöd. Es gibt ein paar, die schon auf den Trichter gekommen sind, dass sie merken, okay, mal einen Fehler zuzugeben, sich mal menschlicher und verletzlicher zu zeigen, ist eigentlich ein kluger Schachzug. Aber das, ne, haben noch nicht alle rausgefunden. Also viele tabuisieren noch und es gibt andere Kulturen, da wird viel mehr probiert und gesagt, ja, hat nicht geklappt. Ist halt so. Und wir Deutschen, wir sind oft noch so mit dem Scheitern so, oh Gott, ich bin gescheitert, das ist wirklich dramatisch. Und das ist, wenn wir es tabuisieren, das ist nicht cool. Und das andere ist, es gibt auch so eine Bewegung, ein bisschen eine fast spirituellere Ansicht vom Scheitern. Scheitern ist total wichtig, weil ein Scheitern ist ein Geschenk und wir können da so viel draus lernen und so was, Rückschläge sind ein Geschenk und sollte man umarmen. Und eigentlich wäre so, nein, verdammt, das bitte auch nicht, weil, also ist eine bessere Sichtweise schon als die andere sicherlich, aber wenn ich eine Goldmedaille nicht bekommen habe, weil ich vom Pferd geflogen bin im Finale, dann sorry, dann kann ich sagen, Mann, was ein Geschenk, toll hier, wir freuen uns jetzt alle eine Runde für dieses Geschenk. Also so möchte ich es auch nicht sehen, weil das ist für mich ein Romantisieren von, ja, was kann ich denn hier lernen? Es gibt Momente, wo etwas nicht gelingt, wo die einfach wehtun. Und das ist dann nicht Geschenk, aber es ist, dass man vielleicht trotzdem langfristig, rückblickend irgendwas draus mitnehmen kann und sagen kann, ich weiß, warum es so gewesen ist. Dass man auf der Theorieebene sagen kann, okay, vielleicht, dass das jetzt nicht geklappt hat oder dass ich den Job nicht bekommen habe, war cool, weil jetzt habe ich einen anderen Job und der ist besser. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, weder zu tabuisieren noch zu romantisieren, sondern irgendwie zu sagen, ich akzeptiere, dass ich ab und zu mal Rückschläge habe. Ja, das ist das.
Sehr schöne Pole. Und mir, du hast es auch schon gesagt, ich fand wirklich beim Romantisieren eben ehrlich sein. Also es ist ein Lerngeschenk, aber es tut im Moment, wo du das Geschenk bekommst, erstens siehst du es meistens noch nicht und zweitens, es tut halt verdammt weh. Und ich glaube, darüber dürfen wir ganz ehrlich sprechen, dass es ehrlich weh tut. Als ich dann diese BWL lassen musste aus gesundheitlichen Gründen und weil ich so todunglücklich war, das war schmerzhaft, weil ich erstens von mir selbst enttäuscht war, ich habe meine Familie enttäuscht, ich hatte auch keinen Plan, was ich jetzt mache. Es war nicht so, ich lasse das jetzt und ich weiß genau, wie es weitergeht, sondern ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und habe mir dann ein Jahr Auszeit genommen. Ich erzähle das ganz kurz, einfach damit es mal auch mal ganz plakativ ist. Ein Jahr Auszeit genommen und ich war völlig lost als ja, 21-jähriges Mädchen, heute denke ich, ja, hast du ja noch die Welt vor dir. Ich dachte, ich bin schon zu alt, ich muss es jetzt wissen. Und dann, jetzt wird's voll das Klischee, habe ich genau das gemacht, was du ja weißt, was heute mein Beruf ist. Ich habe genau deswegen Psychologie studiert. Also wie klischeehaft kann das sein? Aber es war dann, also es hat mich zum Richtigen geführt. Und in der Psychologie habe ich dann auch wieder ständig gef mich gefragt, ob es das Richtige ist und habe dann mich im Journalismus ausprobiert. Also genauso umständlich quasi, wie du es auch beschrieben hast. Aber ich habe währenddessen gedacht, ich bin die größte Loserin, weil ich eben nicht mein BWL-Studium mit 24 Jahren fertig hatte und dann, ich bin ja im Schwäbischen, die Firma möge mir verzeihen, bei einem großen Automobilkonzern gleich im Personal, HR gelandet bin, so wie sich's meine Eltern erhofft hätten. Und
Ja, aber bescheuert, ne? Was wir uns für einen Druck machen, auch gerade junge Menschen. Also jeder junge Mensch, der das jetzt hier hört, bitte seid mal ein bisschen geduldiger mit euch. Und ja, also ich glaube zwei Dinge. Einmal Connecting Dots, ein schönes Zitat, ne? You can only connect the dots looking backwards. Also wir raffen immer erst im Nachhinein, und so ist es bei dir und bei mir auch gewesen. Vielleicht raffe ich jetzt, warum ich mal Germanistik und Anglistik und Sport und Medien und Kommunikation gemacht habe, weil es heute fügt sich alles richtig geil zusammen. Es fügt sich so geil zusammen, weil ich dann einfach mehrere Dinge auch ausprobiert und Erfahrung gesammelt habe. Also Erfahrung kann ja nie falsch sein. Und auch ein Jahr mal Auszeit machen ist eine Erfahrung. So, und das, was da passiert, ist einfach, dass wir uns heute so wenig Räume nehmen zum mal ja reflektieren, rumdaddeln, lost sein, eben nicht wissen, wo es hingeht. Jetzt überleg doch mal, wenn du die Philosophen der Antike nimmst oder so, die waren ja eigentlich ein ganzes Leben lost. Die saßen auf dem Stein und haben rumgedacht. Und dabei
Schönes
kann
Bild.
so viel Großes entstehen, aber wir immer denken, das Leben hat einen Plan und jetzt ist die Schule fertig, jetzt muss ich dies, das, jenes und bum, 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 bum und nur eine Liste abhaken. Ja, dann gehen wir einen vorgeschriebenen Weg, einen vorgegangenen Weg von anderen. Aber erstmal sich selbst in der Tiefe zu begegnen und zu gucken, was will ich denn überhaupt, um mal zu reflektieren und sich den Raum auch zu nehmen, egal ob als junger Mensch oder ob ich Mitte 40 oder Mitte 50 bin, reflektieren, mal lost sein. Das mal aushalten, zulassen, dass man gerade mal nicht weiß, wo es als nächstes hingeht. Das ist eigentlich, da sitzt so viel Potenzial drin in solchen Momenten. Die müssen wir uns aber auch nehmen.
Ja, absolut. Also was wir heute ja schon ein paar Mal erwähnt haben, Leben wirklich als Kontaktsport, als Erfahrungsfeld und nicht eben immer vorsichtig genau abwägen, was ist der nächste Schritt in der Theorie und sich nichts trauen. Hundertprozentig. Ich habe es eben auch erwähnt zu Beginn, wir wollen heute auch über deine Oma Uschi sprechen. Und es war vor 2 Jahren, oder? Jetzt muss ich kurz selbst nachfragen. Du hast eine ganz wundervolle, ich habe mir die vor ein paar Tagen nochmal angeschaut, diese Rede. Ich habe sie wirklich jede Sekunde genossen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dir, aber ich glaube, du kennst mich, nicht Honig um den Mund schmieren möchte, sondern sie war humorvoll, sie war frech, sie war schnell. Also das ging so schnell vorbei, dass man, und so viel Inhalt einfach. Bevor ich jetzt hier weitermache, nimm uns mal ab oder nimm uns mal mit. Wer war Oma Uschi?
Ach Gott, das ist die komplexeste Frage, die du mir hättest stellen können. Aber Oma Uschi war meine geliebte Oma mütterlicherseits. Übrigens, die anderen Großeltern habe ich auch sehr geliebt. Also jetzt hier trotzdem Fokus kurz auf Oma Uschi. Die Frau war eine absolute Knalltüte im positiven Sinne. Also die hat nie irgendwie, die hatte wirklich eine schwere Kindheit, ne? Klar, Kriegsgeneration, hat da Freunde, Klassenkameraden im Krieg verloren, hat sich selber durchgeboxt, war früh Witwe, hatte 3 Töchter, und hat aber immer den optimistischen und humorvollen Blick auf das Leben behalten und hat immer wieder totale Neugier darauf gehabt, was kommt jetzt als nächstes. Und die hat zum Beispiel, also wie gesagt, die hat, als die Handys dann aufkamen, so, da könnte man sagen, okay, alte Frau, da hat die keinen Bock drauf. Aber nee, Oma Uschi hat sich ein Handy gekauft und hat mit uns WhatsApp, nicht WhatsApp, sondern damals noch SMS geschrieben. Und weil es nur 140 Zeichen gab, hat sie die wildesten Abkürzungen erfunden. Die hat, als E-Mails aufkamen, dann irgendwie sich einen Rechner gekauft und hat angefangen, E-Mails mit Freunden in aller Welt auszutauschen. Und die hat nicht einmal so gesagt, oder uns das Gefühl gegeben, ja, die Jugend von heute oder ach, die sind alle verwöhnt oder was auch immer. Die hatte ja ein wirklich schwieriges Leben mit sau vielen Herausforderungen, sondern die hat alles gefeiert, was wir gemacht haben. Die hat irgendwie mit 70 angefangen, Tennis zu spielen und es hat auf den Tischen getanzt, also buchstäblich, nicht nur im übertragenen Sinne. Und die hat wirklich angefangen, noch die Welt zu erkunden im hohen Alter. Und das fand ich einfach unfassbar inspirierend. Und darüber habe ich einen Vortrag gehalten und da ich habe sie als Angelpunkt genommen dafür, weil ich überlegt habe, worüber will ich denn überhaupt reden, was ist mir wichtig? Und mir ist klar geworden, das hat mir so viel Wert vermittelt fürs Leben, wie sie drauf war einfach. Und ich habe das einfach deshalb gemacht, weil ich gemerkt habe, Mann, ich habe mich 7 Jahre lang geziert, auf eine Bühne zu gehen und meine eigene erste Rede zu halten oder zu moderieren oder was auch immer, weil ich dachte, oh, vielleicht bin ich nicht gut genug und vielleicht mache ich es nicht richtig und so. Dann dachte ich, mein Gott, ey, was bist denn du für ein Jammerlappen? Also was soll diese Anstellerei? ich habe doch eigentlich gar nichts zu verlieren. Und da habe ich in dem Vortrag gegenübergestellt, was hatte Oma Uschi zu verlieren, was waren wirklich da die Herausforderungen und wie oft trauen wir uns heute Dinge nicht, weil wir denken, wir könnten scheitern, weil wir denken, es könnte uns nicht gelingen. Und das in Relation zu stellen. Ey, was steht denn heute eigentlich auf dem Spiel, wenn wir Dinge probieren und wagen und Chancen nutzen? Das war Thema des Vortrags und freut mich, dass er dir so gefallen hat. Und Oma Uschi war meine
Ja.
Inspirationsquelle.
Und was hätte Oma Uschi jetzt musst du dich in sie hineinversetzen. Ich stelle dich ein bisschen vor die Herausforderung. Was hätte sie jetzt gesagt, wenn die kleine Jinxi, vielleicht ist sie ja doch irgendwann mal, obwohl sie sich nicht mehr erinnern kann, zur Oma Uschi gekommen hat, gesagt, oh, Oma Uschi, da bin ich jetzt gescheitert oder das traue ich mich nicht. Was hätte sie jetzt wortwörtlich gesagt, wenn du es so rekonstruieren müsstest?
Dann hätte sie gesagt, auch Schnuppelchen. Also Schnuppelchen hat sie gerne gesagt, auch Schnuppelchen. Na Schnuppelchen, dann klappt es halt beim nächsten Mal. Also die hat nichts verneint, die hätte jetzt auch einen emotional trotzdem gehört in so einem Moment, die hätte es nicht wegdiskutiert, aber die hätte nach Lösungen gesucht. Also ich glaube, dass dieses konstruktive Ding, das habe ich von ihr. Das hat die mich wirklich gelehrt. No, Schnuppelchen, dann schauen wir mal, das beim nächsten Mal wird das schon werden.
Und was ich gerade so spannend finde, weil du hast ja gerade eine Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, aber das finde ich ein tolles Sinnbild, weil vielleicht ging es gar nicht darum, was sie gesagt hat, sondern wie sie war, also ihr Sein. Das ist so
Absolut.
meine Erfahrung, dass oft Menschen einem am meisten helfen, wenn es kommt gar nicht auf die Worte an, die sie sagen, sondern wenn sie einfach mit dem, wie sie im Moment sind, dir diese Haltung vermitteln, es ist alles in Ordnung. Und das ist
Ja,
das, was
klar.
einem hilft, oder? Also das fand ich gerade richtig toll, dass wir so eine kleine
Ja.
Pause hatten.
Ja, absolut. Also, das ist es doch immer. Es ist selten das, was gesagt wird. Es ist das Gefühl, was wir haben, wenn wir mit bestimmten Leuten sind. Es gibt Leute, die lassen uns fühlen, als wären wir sicher. Im Idealfall. Viele Menschen erfahren das nicht innerhalb ihrer Familie. Ich hatte das Glück, das in meiner Familie zu erfahren, dass mir klar war, egal, was ich tue, ob ich was nicht schaffe, ob ich mal eine 5 in Mathe mit nach Hause bringe oder was auch immer, die haben mich trotzdem gern. Und ich habe
Wundervoll.
dieses Netz erfahren, ja, dieses Sicherheitsnetz, und ich glaube, das trägt mich auch bis heute. Und viele Menschen haben das nicht. Aber man kann immer wieder, und das ist auch eine Botschaft, man kann immer wieder Menschen im Leben finden und sich ins Leben ziehen, wo man merkt, ey, die tun mir gut, die geben mir dieses Gefühl von, ich darf ich sein, und wenn ich mal was nicht schaffe, mögen die mich trotzdem noch. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und Oma Uschi war definitiv so einer, die, das war klar, dass sie zu einem hält, no matter what.
Ja, und wer sich den Vortrag anschaut, wir werden es natürlich verlinken. Da sind ja auch dann ein paar Fotos von Oma Uschi und man kann sich das richtig vorstellen, wie sie einfach ist und das einfach verkörpert.
Na, hoffentlich habt ihr das, wo sie als Spinat mit Spiegelei gegangen ist, nämlich an Karneval. Das war auch so eine Sache, hat sie sich einen Eierkarton auf den Kopf gezogen und sich ein grünes Kostüm mit Spiegeleiern dran geheftet. Also wirklich diese Art auch Selbstironie, Selbsthumor, Mitlachen, das war wirklich auch was, was sie ausgemacht hat. Ja, schaut sich gerne an.
Ja. Jetzt leben wir aber hier nicht natürlich, wir leben hier in Europa und wir Europäer, die westliche Kultur, die liebt es ja zu denken. Und du hast es immer wieder auch schon selbst erwähnt, als du deinen ersten Bühnenauftritt so lange verzögert hast. Wir denken ja gerne hier in Europa. Und ich habe uns noch, und da gehst du im Vortrag auch übrigens drauf ein, uns noch so schöne kleine Fallen mitgebracht, die, glaube ich,
Oh, geil.
vielen auch auf die schwerfallen, wenn sie sich etwas trauen wollen. Das erste Stichpunkt ist, ich mache es mal so, wie es vielleicht ich auch schon selbst gehört habe und ich das auch vor vielen Jahren immer gesagt habe, bis ich mich drauf damit beschäftigt habe. Ja, Jingsi, ich kann noch nicht starten. Ich kann noch keine Moderatorin sein oder ich kann noch nicht Menschen coachen, weil es muss ja, ich muss erst perfekt sein. Ich muss
Oh
erst noch
ja.
eine Ausbildung machen. Was
Ja.
sagst du da dazu?
Es ist eine Katastrophe, ne? Also diese Perfektionsfalle, die ist einfach eine Katastrophe, gerade bei Frauen. Ich bewundere manchmal die Männer, die sind dann oft, dass sie sagen, ja, ich mache das jetzt mal, ich nehme die Stelle an, aber ne, also weil gibt einfach mehr Geld und ich habe da irgendwie Bock drauf und die Position ist cool, also mache ich das. Und gerade wir Frauen, es gibt wirklich etwas, das sagt, dass wir Stellen teilweise nicht uns nicht drauf bewerben, weil wir einem von 10 Anforderungskriterien nicht entsprechen. Also da stehen 10 Dinge, bei 9 sagen wir, kann ich, bei einem sagen wir, kann ich nicht, und dann bewerben wir uns nicht. Und diese Sache, dass wir denken, wir müssen erst perfekt sein, bevor wir irgendwas tun, ist Bullshit, weil immer besser wird man nur, wenn man Dinge ausprobiert und macht und etwas falsch macht und dann besser macht und lernt. Also, und das ist wirklich was. Das ist ein größter Grund, warum wir Dinge gar nicht anfangen, weil wir meinen, wir müssen es erst können. Das ist klar, man soll jetzt nicht auf was bewerben oder nicht irgendwas anfangen, wo man sagt, das hat jetzt überhaupt, ne? Also, wie gesagt, ich sage gerne, wenn du jetzt versuchst, mich irgendwie ja, mit der höheren Mathematik zu beschäftigen, ich glaube, da gibt es Menschen, die sind besser geeignet als ich. Aber Dinge nicht zu versuchen, weil man denkt, ah, oh, da bin ich noch nicht gut genug. Nein, wir lernen Dinge unterwegs. Ja, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also
Ja,
weg damit.
und auch, und da bin ich auch bei der nächsten Falle, dieser Perfektionismus im Sinne von, wenn ich dann anfange, mich zu vergleichen. Also, Fußball, ja, ich bin noch nicht so gut wie der Spieler, deswegen brauche ich gar nicht erst
Ja.
hier mich für diese Mannschaft bewerben. Oder aber, was weiß ich, wir Frauen wieder, aber ich glaube, man muss es einfach so plakativ sagen. Die ist hübscher, schlanker, ich weiß nicht was, erst wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, also das höre ich so oft im Coaching, tatsächlich, man glaubt es kaum, dann kann ich es erst wagen.
Ja.
Diese Vergleichsfalle, wie können wir der entkommen?
Die Vergleichsfalle ist einfach ganz, ganz furchtbar. Ja, gerade auch wieder jetzt kurz über die Frauen gesprochen. Ja, das ist wirklich dieser Druck, sich zu vergleichen mit der besten Freundin, mit einem Unterwäschemodel auf der Litfaßsäule. Wir vergleichen uns ständig. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich damals bei der Moderation, da war es so, dass ich mich mit Stefan Friedrich, dem Gründer, Erfinder von Gedankentanken, verglichen habe. Der hat immer die Events moderiert. Und der hat das super gemacht. Der kannte alle Redner. Der hat sich gar nicht vorbereitet. Der ist einfach hinter der Bühne auf den nächsten Redner zugegangen, wenn der eine auf der Bühne schon war. Sagt so, wer bist du? Worüber redest du gleich? Und dann hat er dem zugehört, ist rausmarschiert und hat eine wahnsinnsgeile Anmoderation hingeklatscht. Und da habe ich immer gesagt, das kann ich nie. Und da dachte ich, ich muss mich vorbereiten. Und das, ah. Und dann habe ich immer so gesagt, nee, mach du. Du machst das eh super. Weil ich dem Vergleich ausweichen wollte. Und dann habe ich immer gedacht, das ist doch völliger Bullshit. Also wenn ich jetzt ein Event moderiere, dann sehen die ja nicht den Stefan neben mir, sondern die sehen mich. So, wenn ich es jetzt verkacke, ja, dann hatte ich selbst in der Hand und habe nicht das Beste draus gemacht. Aber ich bin nicht schlechter in dem Moment als er, sondern ich mache es einfach in dem Moment gut oder ich mache es in dem Moment nicht gut. Aber etwas nicht zu starten, weil man sich vergleicht, macht keinen Sinn, weil die Menschen ja meist nur dich dann zu Gesicht bekommen und deine Art, wie du es versuchst. Also diesen Vergleich mal aus dem Kopf zu nehmen und zu sagen, grundsätzlich, wenn ich eine Chance bekomme, dann geht es nur darum, was ich mache. Es geht nicht darum, wie es der Vorgänger gemacht hat. Es geht nicht darum, wie es jemand anders theoretisch machen würde, sondern du hast es selbst in der Hand. Und lustigerweise ist jetzt gar nicht lange her, das Greater Festival 2024. Was soll ich sagen? Habe ich die Mainstage moderiert. Es waren über 10.000 Menschen da. Weißt du, was ich gemacht habe? Nicht komplett, aber bei manchen. Ich bin hinter der Bühne gewesen. Ich habe Menschen kennengelernt. Ich habe gefragt, wer bist du? Was machst du? Wer warst du früher? Was macht dich aus? Was treibt dich an? Und dann bin ich hochgegangen und habe mich dahingestellt und habe völlig spontan, ohne Vorbereitung, völlig frei, ja, einfach eine Anmoderation rausgehauen. Learnings.
Absolut. Und mir lag die ganze Zeit auf der Zunge, wenn ein Vergleich, dann vielleicht höchstens nur der Vergleich mit sich selbst über die Zeit. Also
Ja,
weil,
klar, völlig.
und ich glaube, das ist das Einzige, was uns auch wirklich, also das ist einfach die Jingzi 2020 hat gewisse Dinge auf eine Art gemacht, aber 2024 ist es schon besser und 2028 wird es in der Jingzi-Chronologie noch besser sein. Also so
Naja,
wirklich diese Denke.
nicht zwingend, ja? Also ich glaube auch hier, Vorsicht, du kannst sagen, wenn der Ver ich bin ja konstruktiv optimistisch, habe ich ja gesagt. Das heißt,
Ja.
da wo der Vergleich dir hilft und sagst, boah, geiler Scheiß, guck mal, was ich da gemacht habe und guck mal, wo ich heute bin. Also guck mal, wo ich mit meinem selbstständigen Business gestartet bin und guck mal, oder vorher in meiner Anstellung und guck mal, wie es jetzt ist. Okay, cool, da hilft uns der Vergleich. Also überall, wo er uns stärkt, lass uns ihn nehmen. Aber jetzt guck mal, Tina, wenn du irgendwie sagst, hey, 2010 war ich aber 15 Kilo schlanker, dann hilft er dir auch schon wieder gar nicht. Also lass das Vergleichen einfach sein, nutz den Vergleich da, wo er dir hilft und da, wo er dir nicht dient, weg damit. Lass ihn einfach sein, weil es bringt nichts. Du bist immer die Version von heute. Und die Frage ist immer nur, was können wir ab jetzt anders machen, ab jetzt tun, damit Dinge so laufen, wie wir uns das wünschen.
Absolut, genau. Und deswegen spreche ich mich jetzt wirklich auch nochmal gegen das Vergleichen aus, weil das ja sehr gerne eigentlich so als Tool, ja, schau einfach die Top-Spieler und lass dich dann davon motivieren, wie gut die das
Vor allem,
machen.
ich muss noch eine Sache sagen. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen, das bremst so viele Leute aus und sie werden immer nur eine Kopie. Also, das Ding ist auch immer, ich hasse es auch, wenn zum Beispiel im Fußball gesagt wird, ja, der FC Bayern München und wir wollen so wie die. Oder in der Unternehmenswelt, ja, die haben es jetzt so und so gemacht mit dem Marketing. Oder die Instagram-Accounts, da ist gerade der und der Trend in. Ich war schon immer diejenige, die irgendwie dann gesagt hat, ja, die gibt's schon, deswegen mache ich es auf jeden Fall anders. Also schau dich um, schau, was gibt es schon, aber nicht, weil du demselben hinterher willst, dann bleibst du immer eine Kopie. Und deswegen, auch allein deswegen, macht Vergleich keinen Sinn. Und es bringt dich auch nicht weiter, wenn du sagst, der hat jetzt einen Instagram-Account von 50.000 Followern und ich habe einen Instagram-Account von 5.000 Followern. Das macht dich nicht besser. Die Frage ist, was braucht meine Community, was brauchen meine Leute, damit ich meinen Account growe und weniger da reinzugehen, wie haben es andere gemacht. Also da bin ich kein großer Fan
Ja, ich bin auch kein großer Fan.
von.
Die letzte Falle, die ich auch noch mitgebracht habe, weil sie einfach auch so oft genannt wird und ich nehme mich da nicht außen vor. Ich glaube, jeder hat dieses Gefühl. Es ist die Angstfalle. Also
Ja.
in deinem Vortrag sprichst du ja auch davon, dass Oma Uschi dann in einem Urlaub eine, was ist es, Arschbombe macht?
Eine Arschbombe, ja. Ja.
Also, wie gehen wir mit Angst um? Weil natürlich, ich kann, also ich glaube, da darf ich das einfach vorwegnehmen. Wahrscheinlich war dein erster Bühnenauftritt, dann, ich weiß, heute bist du total ruhig, aber deine erste Moderation oder egal was, oder als du auf dem Pferd das erste Mal den neuen Trick gemacht hast, du hast bestimmt Angst in deinem Leben erfahren. Wie gehen wir damit um?
Ja, ich glaube, weniger Angst und mehr Aufregung. Ich glaube, das eine ist so, was ich auch vielen Menschen auf der Bühne beibringe, wenn die irgendwie sagen, fuck, dann bin ich so nervös. Dann sage ich, ja, aber das ist schön. Ich habe mal, ich glaube, René Barbonus war es, den ich auch sehr schätze, der hat mal gesagt, ja gut, es ist Nervosität zeigt ja eigentlich nur, dass dir etwas bedeutsam ist. Also wenn du aufgeregt bist, dann heißt es einfach nur, ey, mir ist das gerade wichtig. Ich will gerade nicht verkacken. Und das ist schön. Ja, also wenn es uns was wichtig ist, dann ist es doch toll. So, und das Gegenteil von Nervosität, Aufgeregtheit oder sonst irgendwas oder auch vielleicht sogar manchmal der Angst wäre Gleichgültigkeit. Also mir ist es total egal. Und wer will schon ein gleichgültiges Leben führen? Ja, ist mir doch jetzt egal, ob ich jetzt auf eine Bühne gehe oder nicht. Ist mir doch jetzt egal, ob ich den Job mache oder nicht. Das ist doch echt traurig. Und das heißt, hinter der Angst steckt oft auch, dass wir, also ne, hinter der Angst, über die wir jetzt heute reden, hinter der Angst steckt oft, es ist uns wichtig. Es ist uns bedeutsam. Wir wollen etwas gut machen und da steckt genauso viel Positives drin. Und das war mal, ich habe da neulich mit dem Stefan Friedrich drüber gesprochen, da, wo du sagst, wo die Angst wohnt, wohnt auch die Liebe. Das habe ich zu ihm gesagt und er mag's und er mochte es auch, weil wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meinen Papa, wenn ich Angst habe, meinen Papa zu verlieren, ja, dann einfach nur, weil ich den unfassbar lieb habe. Also wenn ich darüber nachdenke, dass geliebte Menschen sterben könnten und mir das große Angst macht, dann muss ich wissen, die Liebe wohnt genau da. Also da, wo die größte Angst ist, ist oft auch die größte Liebe drin. Und das uns bewusst zu machen, wir lieben, dass wir das Leben lieben, dass wir gerade Angst haben, weil wir irgendwie nicht hier quittieren wollen oder was auch immer, das ist, glaube ich, manchmal schon hilfreich. Und dem auch nicht nachzugeben, sondern zu sagen, okay, es macht mir Angst oder es macht mich aufgeregt. Deswegen ist es wichtig, dass ich mich damit jetzt beschäftige. Das ist vielleicht ein Anhaltspunkt zu sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem. Und man muss ja auch nicht immer ins komplett kalte Wasser springen und sagen, oh, ich habe Angst vor einer Bühne und ich stelle mich jetzt direkt vor 15.000 Menschen. Sondern man kann immer klein anfangen, man kann immer einen ersten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist der coolste Weg, um Ängste, Aufregungen in den Griff zu kriegen, sich in kleinen Schritten an Dinge ranzuwagen.
Absolut. Also wirklich, selbst wenn es nicht nur, und das meine ich wirklich in Anführungszeichen, weil nicht nur diese positive Aufregung ist, zu akzeptieren, darüber haben wir heute auch schon ganz kurz gesprochen, dass Angst einfach ein Element des Lebens ist und wir uns dem nicht entziehen können. Und ich glaube, sobald wir das akzeptieren und einfach annehmen, dass es immer wieder Situationen geben wird, in denen wir Angst haben, dass das eben dann diese Wachstumserfahrungen sind, dann ist auch schon ein ganz großer Schritt getan, es einfach anzunehmen.
Das ganze Leben besteht doch, also du guckst dir eine Zelle an, du guckst dir das Herz an, das Blut wird angesaugt, abgestoßen. Das Leben ist in einer ständigen Hin- und Zurückbewegung. Und genauso ist es, wir sind nicht dazu gemacht, die ganze Zeit nur Erfolg zu haben, wir sind auch nicht die ganze Zeit dafür gemacht, auf die Mappe zu kriegen vom Leben, sondern es wird immer wieder das eine und das andere passieren. Das Leben ist gespickt von Herausforderungen, Rückschlägen, Highlights, normalen Phasen. Aber wer auch immer schon mal so einen normalen Tag hatte, der so, es hat so ein bisschen geregnet, es war die ganze Zeit so ein bisschen grau, es ist nicht wirklich was passiert, ich habe ein bisschen gearbeitet. Diese Tage vergessen wir. Wir vergessen sie. Ne? Sie gab es einfach dann rückwirkend nicht. Aber die Tage, wo uns was richtig Beschissenes passiert ist, die Tage, wo was richtig Peinliches passiert ist, die Tage, wo ne, also wirklich mal Dinge auch schief gelaufen sind, an die erinnern wir uns. Wir erinnern uns an den Tag, ich weiß gar nicht, also es gibt so viele Momente. Ich habe neulich auf einer Bühne gestanden, das war so herrlich. Es war so herrlich. Ich habe gesagt, wir Frauen können uns von den Männern mal öfter eine Scheide abschneiden. Alter Schwede, hab ich gelacht. Das Publikum hat gelacht. Ich hab gelacht. Es war herrlich. Und weißt du, an sowas erinnern wir uns doch. Und das ist immer so mein Tipp. Ja gut, wenn halt was schief geht. Manchmal haben wir echt viel zu lachen nachher darüber. Und das Leben ist nicht dafür gemacht, dass wir immer nur glänzen. Und das ist irgendwie die Ironie, die dahinter steckt. Und das ist toll, dass wir auch nicht wissen, wann es passiert. Jedes Fußballspiel wäre langweilig, wenn wir wüssten, wer am Ende gewinnt. Und das Leben ist genauso. Wir wissen nicht, wann der nächste blöde oder tolle Tag uns ereilt. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich gar nicht, so viel Angst zu haben, sondern einfach alles so zu nehmen, wie es kommt.
Ja, und das möchte ich gar nicht kleinreden. Wenn man sich deinen Vortrag anschaut, man wird so viel lachen, wirklich diesen Humor. Auch wir haben ja jetzt wirklich, wir haben ja über ein ernstes Thema gesprochen, aber wir haben schon so viel gelacht. Wirklich sich diesen Humor ganz bewusst zu bewahren. Und ich habe ja auch Stefan Friedrich schon so auf der Bühne erlebt und er bringt uns so oft zum Lachen, obwohl es auch so todernste Themen sind. So ein wichtiges Element.
Ja, ja, absolut.
Ich schaue immer wieder ein bisschen auf die Uhr, weil ich auch versuche, das zu rahmen, weil ich mir immer auch sage, es sind so gehaltvolle Themen. Man ist ja auch nicht stundenlang aufnahmefähig. Also wenn ich es jetzt so zusammenfasse, wir sind aufgefordert, das Scheitern vielleicht gar nicht diesen Begriff zu benutzen, sondern es als Erfahrung und vielleicht als Rückschlag, der auch durchaus schmerzhaft sein darf, also das zu akzeptieren, in unser Leben anzunehmen, weil Leben ist ein Kontaktsport, ein Erfahrungsfeld. Wir dürfen uns von diesen Fallen lösen, also es einfach trotzdem zu tun. Das ist alles, was der Einzelne tun kann. Aber du hast ja eingangs diesen wunderbaren Rahmen geschaffen, dass eben nicht nur Mitarbeitende aufgefordert sind, Verantwortung zu übernehmen und sich was zu trauen, sondern dass es auch diesen hinteren Rahmen geben muss, dass man eben Fehler machen darf. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Es hört sich jetzt so groß an, aber diese gesamtgesellschaftliche Perspektive, also weil wir wachsen ja nur zusammen, ne? Also was dürfen wir denn wie dürfen wir denn als Gesellschaft agieren? Das träumen wir mal. In 20 Jahren, wenn deine Kinder groß sind, hat sich Scheitern irgendwie in unserer Gesellschaft verändert? Also was dürfen wir denn jetzt so als Gesellschaft tun?
Das ist natürlich sehr komplex, ne? Also ich glaube, Deutschland darf als Land jetzt mal so, ich spreche jetzt mal einfach Deutschland an, hallo, liebes Deutschland, wir dürfen offener werden mit dem Thema Scheitern, Verletzlichkeit, mehr Fehler zugeben. Also es ist wie bei jedem Thema, ob du jetzt über das Thema Depressionen redest, ob du über das Thema oder mentale Gesundheit im Allgemeinen, immer da, wo wir anfangen, über Dinge zu reden, offen zu reden, authentisch, ehrlich zu sein, da verbessern sich die Dinge. Also ich würde mir einfach wünschen, dass eine bessere Fehlerkultur entsteht. Ich erlebe immer noch viele Unternehmen, da gibt's dann Fingerpointing. Also wenn was schief läuft, ja, der war's und der ist schuld und so. Und damit kommt man nicht weiter, nicht im Sport, aber auch nicht als Gesellschaft. Also ich finde, viel zu viele Diskussionen halten sich darüber auf. Ja, wer hat denn jetzt eigentlich versagt und wer ist denn jetzt schuld, dass das nicht geklappt hat? Ja, das ist doch alles nach hinten und rückwärts gerichtet. Also zu schauen, wie kann es denn in Zukunft besser passieren? Zu verstehen, wo ist vielleicht irgendwas schiefgelaufen? Okay, aber alles, was darüber hinausgeht, so sich daran festzubeißen, wer denn nun und warum und welcher Politiker und welcher Chef und welcher Mitarbeiter sich irgendwo verfehlt hat, führt total am Ziel vorbei. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir begreifen, dass Menschen, die gesehen werden, die unterstützt werden, immer versuchen werden, ihr Bestes zu tun. Und dass wir für Menschen da sind, wie wir für unsere eigenen Kinder da sein würden, wenn sie Fehler machen, zu sagen, hey, okay, hat diesmal nicht geklappt, aber lass uns schauen, wie geht's beim nächsten Mal besser. Du sagst deinem Kind ja auch nicht, was, du kannst dich mit Messer und Gabel essen, ich schmeiß dich aus dem Fenster. Dann würde ich sagen, okay, bleiben wir halt dran bei dem Thema. Und das kann sich alle Menschen, glaube ich, mal irgendwie anziehen, zu sagen, es geht nicht so drum, wenn irgendwas nicht klappt, dass wir drauf rumreiten. Das mag ich überhaupt nicht. So, ja, wer ist denn jetzt schuld? Und dieses Stochern da in der Suppe, den Schuldigen zu finden, das passiert ganz viel. Ich würde mir wünschen, dass da eine Gesellschaft lernt. Wir geben alle irgendwie unser Bestes. Jeder tritt an im Leben und alle wollen eigentlich akzeptiert, gesehen, lieb gehabt werden und dazugehören. Und wenn wir Menschen stärken, wenn wir sagen, ey, du hast einen Fehler gemacht, aber du kriegst noch eine Chance, das kann unfassbar viel Potenzial freisetzen bei Menschen. Und das würde ich mir wünschen für die Gesellschaft. Ja.
Wundervoll. Wie
Ja.
schön, das heißt, in diesem vermeintlich negativen Thema Scheitern steckt, geht es eigentlich um Vertrauen, Wertschätzung, Verletzlichkeit, Authentizität.
Und Konstruktivismus. Also wenn ich noch eine Sache, ich weiß nicht, ob wir den Schwenk, ne, ich will jetzt auch das Zeitfenster nicht sprengen, aber einen Schwenk hinkriegen zum Thema Join Me. Join Me ist ein Format, was genau deshalb ins Leben gerufen wurde, zu sagen, was kann denn jeder Einzelne tun, damit wir als Gesellschaft irgendwie immer den konstruktiven Anspruch haben dürfen, dass wir jeder für uns etwas bewegen können da draußen, dass jeder, der losgeht für was Gutes, halt einen Unterschied machen kann. Das wäre mir nochmal wichtig, weil ich glaube, das trägt auch zur Gesellschaft bei, dass wir sagen, ey, nicht nach den anderen gucken, was tun die alle nicht und was läuft denn alles schief in der Politik und was läuft denn alles schief hier und da, sondern ey, was ist denn mein Part da drin? Was kann ich denn bewegen? So, nicht rumjammern und sitzen bleiben und sagen, ja, finde ich jetzt aber doof mit der Umwelt und das finde ich aber doof, dass die Führungskultur so schlecht ist und das finde ich aber doof, dass was auch immer, die mentalen Erkrankungen zunehmen. Ja, was kann ich denn tun? Und das ist das, was ich immer Menschen mitgeben wollen würde. Sieh dich nicht da als machtlos, sondern wir sind immer in einem gewissen Wirkungskreis unseres Umfeldes, sind wir handlungsfähig und haben Einfluss auf Menschen und können versuchen, was zum Guten zu bewegen.
Ja, das einfach vielleicht, das bis jetzt doch noch Rahmen. Join Me ist eins deiner neuen Formate, wo Menschen in 4 Minuten ihr Statement auf der Bühne performen dürfen. Und das ist eigentlich die tolle Herausforderung. Aber auch das Schöne ist eben wirklich in 4 Minuten zusammenzufassen. Wir verlinken das auch noch in den Show Notes, sodass derjenige oder diejenige, die interessiert ist, sich da auch weiter belesen kann. Jingxi, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Ich finde, wir haben so viel angesprochen, so viel Tiefe reingebracht und so viele Facetten. Ich danke dir. Es war ein, ja, ich bin einfach dankbar für dieses wundervolle Gespräch.
Liebe Tina, erstmal danke an dich und ich gebe ja nur meine 5 Cent dazu. Also cooles Format, was ihr da habt und ja, vielen Dank, dass ich Teil des Ganzen sein durfte. Und ich glaube, wir können gar nicht genug reden, alle miteinander. Also lasst uns kommunizieren. Danke überhaupt für die Einladung.
Ja. Und zum Abschluss, weil wir ja so viel aus Fehlern heute gelernt haben, ich werde dich jetzt nicht fragen, was du der Welt hinterlassen möchtest oder irgend sowas, was dein größtes Lerngeschenk ist, sondern ganz im Stile dieses Scheiterns. Was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast? Der schlechteste.
Oh Gott. Da
Du
kann ich
kannst
mich
nicht
nicht
scheitern.
wirklich dran erinnern. Der schlechteste. Nee, nee, also ich denke gerade wirklich nach. Der schlechteste Ratschlag. Boah, den habe ich wortwörtlich nicht mehr drauf. Aber das war immer, wenn Leute irgendwie gesagt haben. Oh ja, ich glaube, der schlechteste Ratschlag war der im Voltigieren tatsächlich, wenn Leute gesagt haben, also das ist, das Konzept verstehen die Leute nicht und das ist zu neu und das gab's so noch nicht, also lasst es mal lieber. Als ich Trainerin war, habe ich das gehört, sogar von der Bundestrainerin, die ich sehr schätze im Übrigen eigentlich, aber Das war für mich immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, geil, wenn es keiner kapiert und wenn es wirklich neu ist, dann mache ich es erst recht. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ein schlechter Ratschlag, auf den ich da noch nicht gehört habe, der beste. Also der schlechteste Ratschlag ist, mach das mal lieber nicht. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Also wenn du sowas jemals hörst, dann weißt du, du hast eine Goldader getroffen und dann mach's auf jeden Fall.
Perfektes Schlusswort. Jingxi, ich würde sagen, wir wiederholen das.
Ja, gerne. Danke, Tina.
Bis ganz bald.
Ciao, ciao.